Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über das Thema in Christus ruhen fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Ruhe, Beziehungen und Heilung. Wir alle wissen, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke darauf sind, werden verbrennen. Soll nun das alles zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze schmelzen werden. Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird ihr das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ich hoffe, dass wir zu dieser letzten Kategorie von Menschen gehören, die hier die Schrift sagt, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb ergreife. Wir haben in der letzten Betrachtung gesehen, dass wir uns in der Endzeitkrise befinden und wir haben die Argumente aufgezählt, die eindeutig zeigen, dass danach nichts mehr kommen kann. Diese Krise ist die Endzeitkrise, weil sie weltumfassend ist. Sie hat im Zentrum ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat. Damit ist sie eine persönliche Krise und niemand kann sich ihr entziehen. Sie ist eine rein geistige Krise, weil es geht darum, was man glaubt und wem man vertraut. Die Krise teilt die Menschheit in nur zwei Kategorien ein. Es gibt keine Dritte in ihr. Sie hat etwas ganz Besonderes. Sie bringt die Beziehungen der Menschen in den Mittelpunkt und damit bringt sie das Gesetz Gottes in den Mittelpunkt, weil das Gesetz Gottes soll ja die Beziehungen der Menschen in Liebe miteinander regeln. Und jetzt kommt diese Krise und entzweit die Beziehungen, indem jeder jeden fürchten muss. Das hat es noch nie gegeben. All diese Dinge sind in diesem Ausmaß, außer bei Noah und bei seiner Zeit, noch nie da gewesen. Und Jesus sagt, so wie es bei Noah war, so wird es auch jetzt sein. So, wenn im Gesetz Gottes die Beziehungen das Zentrale sind, müssen wir sehen, welche Rolle spielen sie denn im Leben des Menschen. Und wir haben auch letztes Mal gesehen, dass der Geist von Beziehungen lebt. Das heißt, die geistigen Bedürfnisse, die der Geist hat, kann er nirgendwo anders holen, außer von einem anderen Geist und weitergeben den anderen Geistern unter sich und auch der ganzen Umwelt. So, der Geist lebt von Beziehungen. Allein er muss selbst die Beziehung eingehen. Deshalb hat er die richtige Identität, dann übt er seinen Glauben gegenüber dem Worte Gottes aus. Das heißt, er glaubt Gottes Wort, ganz egal, ob dies von einem Menschen kommt oder nicht, weil er weiß, welches Gottes Wort ist, weil er das Gesetz Gottes kennt. Und er bindet sich im Vertrauen an keinen Menschen außer an Gott. Damit ist er abhängig von Gott und unabhängig gegenüber den Menschen und der Umwelt, denen er diese Liebe gibt. Das heißt, geistig unabhängig. Wir haben zwei Arten von Abhängigkeit, die geistliche und die körperliche. Und körperlich können wir voneinander abhängig sein, geistig jedoch können wir nur von Gott abhängig sein und miteinander leben. Das ist das Gesetz, das ist, wie Gott uns geschaffen hat. Nun haben Adam und Eva sich erhoben und sich zu Göttern gemacht und damit haben sie sich von Gott getrennt und Satan und Menschen wurden ihre Informationsquelle und ihre Bindung. Und wir alle sind so geboren, ohne Wahl, müssen wir uns an andere Menschen binden. Wir müssen glauben was sie sagen und wir müssen ihnen vertrauen. Das tun nicht die anderen uns gegenüber, sondern das tun wir. Der Geist kann von außen nicht in eine Beziehung gehen. Er ist immer der, der in die Beziehung eingeht, weil er hat keine andere Wahl. Er muss ja eine Beziehung haben, aus der er lebt, damit er das, was er aus dieser ersten Beziehung holt, in alle anderen weitergibt. So mit der falschen Identität sind Menschen unser Schicksal. Und ich hoffe, ich habe das in der letzten Stunde sehr deutlich gemacht, dass dieser Zustand sich verändern muss. Es muss also Ruhe einkehren in unsere Beziehungen. Es muss etwas einkehren, was uns unsere Beziehungen sozusagen heilt. Und das ist das, was Gott verheißen hat, dass es geschehen wird, bevor er wiederkommt. Das heißt, in dieser letzten Krise muss etwas hervorscheinen in den menschlichen Beziehungen, das zeigt, dass die, die das verändert haben, die zu Kindern Gottes geworden sind, die Beziehungen richtig leben. Gott verheißt in Malachi Kapitel 4, Vers 5 und 6, »Sieh, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.« Von allen Beziehungen, die der Mensch am stärksten gebunden ist, sind es die Elternbeziehungen. Und natürlich die Beziehung der Kinder zu den Eltern und den Eltern zu den Kindern. Es ist die erste Beziehung, die wir eingehen, und es ist eine ganz feste. Besonders von Seiten der Eltern zu den Kindern. Wenn ich betrachte bei meinen Patienten die Hierarchie der Beziehungen, dann ist es immer so, wenn ein Ehepaar Kinder hat, dass sowohl die Frau als auch der Mann das Kind als wertvoller ansieht wie den Ehepartner. Weil durch die Idee, ich bin Gott, kommt der Egoismus heraus und sagt, dieses Kind ist mein, ich habe es gemacht. Und da kommt ein starker Besitzanspruch der Eltern gegenüber dem Kind. Das führt natürlich zu allen möglichen Katastrophen, weil dadurch bringen sie das Kind und geben dem Kind die Information, ich habe dich und ich brauche dich für mich. Das Kind hat genauso eine Idee, dass die Eltern seine Untertanen sind, unbewusst, und wehrt sich gegen das Vorgehen der Eltern. Und somit kommt es zu einem dauerhaften Konflikt zwischen Eltern und Kindern. Und alles, was danach kommt, Bruder mit Bruder und dann Mann mit Frau, später, wenn man heiratet, sind nur Folgen all dieses Konfliktes. Deshalb kommt hier am Ende der Zeit eine Heilung der Beziehungen. Das heißt, es muss aufhören, dass Menschen voneinander abhängig sind. Es muss aufhören, dass ein Mensch einem Menschen glaubt und einem Menschen vertraut. Es muss an dieser Stelle Gott treten. Das ist die einzige Lösung, die wir haben, damit die Herzen wieder verbunden sind und nicht mehr in einem Konkurrenzkampf und in einer Abhängigkeit stehen. Und ich lese deshalb den Text vor 5 und 6, nämlich 4, wo steht, Gedenke des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb, an das ganze Israel samt den Geboten und Rechten. Das heißt, im Gesetz Gottes ist es klargelegt, wem man glaubt und wem, was man glaubt und wem man vertraut. So, ohne dass wir das Gesetz kennen, würden wir uns völlig verirren. So, in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte, damit es zu einer Heilung kommen kann unter denen, die die Botschaft annehmen, müssen wir das Gesetz verstehen. Und ich denke, ich habe es so häufig erklärt, dass es jeder auswendig wissen müsste. Es sind ja nur zwei Sätze. Nichts kann auch von sich existieren und funktionieren und nichts wurde für sich selbst gemacht. Das sollte unseren Verstand nicht überfordern. Wir haben auch in der Bibel viele Beziehungsgeschichten und wir haben in der letzten Betrachtung einen Teil der Beziehungen gesehen in der Familie Jakobs, der 12 Stammesvätern Israels. Wir haben gesehen, wie Josef verkauft wird und wie er treu Gott bleibt. Er vertraut nicht einem Menschen, er besteht die Prüfungen und er ist eines Tages dort, wo ihn Gott haben will, nämlich als der, der für die Welt die Rettung bringt, weil er den Traum Pharaos richtig deutet, weil sie in den ersten 7 Jahren alles ansammeln, damit sie, wenn die 7 Jahre der Teuerung kommen, genug Ernährung haben. Und jetzt in dieser Betrachtung sehen wir, wie Jakobs Söhne, die noch zu Hause sind, und zwar 10 von denen schickt Jakob nach Ägypten, nach 2 Jahren der Teuerung, der Not, der Hungersnot, damit sie Weizen kaufen. Und Josef erkennt seine Brüder. Josef erkennt sie sofort, aber sie erkennen ihn ja nicht, weil er spricht mit ihnen über einen Dolmetscher. Er versteht natürlich ihre Sprache, die hat er nicht verlernt. Und er kann natürlich auch die ägyptische Sprache, weil wenn man so viele Jahre schon in Ägypten lebt und arbeitet, dann kennt man die Sprache sehr gut. Und jetzt sehen wir, wie Josef seine Brüder prüft und wissen will, ob ihr Inneres sich tatsächlich verändert hat. Und wer die Geschichte nicht kennt, der möge sie sich durchlesen im ersten Buch Mose. Das ist eine sehr bewegende Geschichte. Ich muss jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, kommen mir die Tränen, weil es wirklich etwas ist, was sehr, sehr berührend ist. Wie Josef seinen Brüdern nicht nur vergibt, sondern wie er sie gern hat. So wie wenn sie ihm nie was getan hätten. Das ist eine wunderbare Geschichte und sie zeigt, wie Beziehungen heilen können. So, was ist das Schwierigste oder das Belastendste in den Beziehungen, in denen wir uns befinden? Und das Belastendste ist die Schuld. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder beschuldige ich mich selbst und sage, ich habe Schuld, oder ich beschuldige die anderen für all das Übel, was an mir geschehen ist. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, unsere Beziehungen können nie heilen, solange es Schuld gibt. Solange es da etwas gibt, was Unrecht zwischen mir und meinem Nächsten steht. So, was macht derjenige, welche Gedanken hat derjenige, der sich selbst beschuldigt? Er sagt sich, wieso konnte mir so etwas passieren? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Nun, ich hab sie. Warum stellt man sich sie? Ja, man erkennt, man hat etwas getan, was man gar nicht tun wollte. Und man fragt sich, wieso konnte mir das passieren? Und dann fängt man an, sich alle möglichen Szenarien auszudenken. Was wäre, wenn? Und somit ist dann der Geist in einem Kreis, aus dem er nicht mehr herauskommen kann. Und ich gebe noch einige Beispiele dieses Art von Denken. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Warum denn nicht? Machen wir nicht alle jeden Tag Fehler, große und auch kleine? Wieso sagen wir uns, das hätte mir nicht passieren dürfen? Das heißt, das hätte ich vermeiden müssen. Und dann sagt sich so mancher, ich muss völlig durchgedreht haben. In seiner Not beschuldigt er sich und macht sich komplett fertig. Und dann geht er noch weiter, indem er sich quält und sagt, hätte ich mich doch nur zurückgehalten. Hätte ich das Wort nicht gesagt. Wäre mir die Hand nicht ausgeglitten. Oh, dann wäre heute alles anders. Und eines der tiefsten Irrtümer des Menschen ist, dass er denkt, er hätte es vermeiden können. Wirklich? Eines der großen Probleme, die der Mensch hat aufgrund des Irrtums seines Herzens, ist, dass er sich selbst nicht sieht, was er konnte und nicht konnte. Und eines der Dinge, die den Menschen gefangen nehmen, ist, dass er denkt, er hätte es vermeiden können. Nun ist die Frage, hätten die Brüder Josefs den Verkauf des Josef vermeiden können? Angesichts dessen, wie sie geboren sind, angesichts ihrer Eifersucht auf ihren Bruder, hätten sie es vermeiden können? Wenn ihr die Geschichte durchlest, wo sie kommen und nach Ägypten und Josef beschuldigt sie dann, dass sie Kundschafter sind und tut sie ins Gefängnis, um sie zu prüfen, dann reden sie untereinander und sagen, das passiert uns, weil wir mit Josef so umgegangen sind. Das heißt, sie denken, sie hätten das, was sie getan haben, vermeiden können. So denkt ein Elternteil, dass er hätte vermeiden können, sein Kind falsch zu erziehen. Und ich habe unzählige, das heißt viele, mit vielen Eltern gesprochen, die sagen, hätten wir nur anders gehandelt. Und dann frage ich sie, hättet ihr es denn vermeiden können? Und dann kommt fast immer die Antwort, ja. Es ist so wie bei den anderen Situationen, so wie hier bei Josef. Wenn jemand fremd geht, oder nehmen wir sogar an, jemanden schlägt aus dem Affekt, hätte er es wirklich vermeiden können? Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil wenn der Mensch antwortet, er hätte es vermeiden können, dann ist er in einer Schachmattposition, aus der er keinen Ausweg hat. Ich sprach neulich mit einer Patientin, die einen Knoten gefunden hatte in ihrer linken Brust. Und als wir dann die Geschichte durchgingen, so hatte sie Schuld gegenüber ihren Kindern. Wenn Schuld gegenüber, die Eltern Schuld haben gegenüber den Kindern, dann werden sie krank. Aber es gibt zwei Beweise, dass diese Gedanken der Schuld nicht stimmen. Das erste ist, dass der Geist sich selbst gefangen nimmt. In der Wahrheit gibt es keine Gefangenschaft des Geistes. Und das zweite ist, die körperliche Krankheit beweist, dass sie in der Art und Weise des Denkens falsch liegt. Jetzt ist das nicht so leicht, immer den Menschen klarzumachen, dass er es hätte nicht vermeiden können. Und dann bringe ich dieses sehr einfache Argument. Ich sage, hätte es denn einen Unterschied gemacht, wenn ihr das Böse nicht getan hättet, wenn der Irrtum in eurem Herzen so oder so da wäre? Das heißt, wenn wir einen Irrtum im Herzen haben, ist die größte Gefahr, dass wir keine Fehler machen. Weil dann können wir den Irrtum nie erkennen. Deshalb können Gerechte, Leute, die sich auf ihre eigene Gerechtigkeit verlassen, nicht erkennen, dass sie Sklaven sind, dass sie nichts für können, für das, was sie tun. Und es in Gottes Absicht ist, dass diese sündige Natur, dieser Irrtum erkannt wird, damit er behoben wird. Wenn ich also aus dem Irrtum Gutes tue, kann ich nicht erkennen, dass der Irrtum mich steuert. Deshalb bringt Gott Umstände in unser Leben, die diesen Irrtum herausholen, damit wir ihn sehen. Aber jetzt denken wir, oh, wir hätten das vermeiden können, weil wir sehen ja das Böse oder die Vernachlässigung der Kinder, was auch immer wir getan haben. Ich denke manchmal nach, wie konnte Gott mir 6 Kinder anvertrauen, wo er doch wusste, was in meinem Herzen ist. Wo er doch wusste, wie ich umgehen werde mit ihnen. Er hat es trotzdem getan. Warum? Um mich zu erlösen. Um das Übel in mir herauskommen zu lassen. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Situation ganz am Anfang, als wir die Kinder genommen hatten. Das heißt, wir waren bei ihnen eingezogen ins Haus, wo die Eltern weg waren. Und als Sabbathalter waren wir in die Gemeinde gegangen. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich bin etwas später zurückgekommen. Und dann haben die Kinder am Sabbat die Terrasse aufgeräumt. Das ist Arbeiten am Sabbat. Und als ich das erkannte, bin ich so wütend geworden. Ich habe um mich herum geschlagen. Die Kinder können sich bis heute noch sehr gut an die Szenen erinnern. Hätte ich es vermeiden können? Mit der Sache des Irrtums, wie ich geboren bin, natürlich nicht. Aber war es gut, dass es herauskommt? Habe ich jetzt Gewissensbisse für das, was ich getan habe? Natürlich nicht. Weil ich weiß, ob ich es getan hätte oder nicht, das Ding in mir wäre trotzdem da gewesen. Deshalb muss das Böse aus uns herauskommen. Wenn ich aber denke, ich könnte was dafür, dann habe ich nicht verstanden den hilflosen Zustand, in dem ich mich befinde. Deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, wenn wir gefangen sind in unserem Geist, dass wir nichts dafür können. Wir können nur etwas, ob wir da rauskommen. Das ist Erlösung. Jetzt gibt es aber auch die andere Seite, wo wir anderen die Schuld geben. Und das sind meistens die Kinder, diejenigen, die ihre Worte oder ihre Haltung haben. Die Eltern sind die, die sich eher Schuld geben für das, was sie getan haben. Die Kinder beschuldigen die Eltern an für das, was ihnen angetan wurde. Und so sehen sie sich als Opfer der Eltern. Sie müssen sagen, es wurde mir mit Absicht zugefügt. Und die, die dann es leichter haben, die werden dann sagen, naja, es war unabsichtlich. Aber auch das endet nicht. Sie haben dennoch mir das Übel zugefügt. Man sagt, man hat mich schamlos ausgenutzt. Das kommt sehr häufig vor, dass die Kinder den Eltern das zum Vorwurf machen. Aber es gibt auch einen anderen Vorwurf. Sowas darf man als Mutter, Vater nicht tun. Es gibt also Sachen, die die Kinder wissen, die die Eltern nicht tun dürfen. So schuldigen sie die Eltern an. Sie sind sich bewusst und sagen, es wurden klare Grenzen überschritten. Und eine Reue oder Wiedergutmachung gab es nicht. Gerade bei denen, wo die Eltern das Kind sexuell und körperlich missbraucht haben, sind die Eltern meistens nicht in der Lage, es zu bekennen und es irgendwie versuchen, wieder gut zu machen. Und dann hat das Kind noch einen stärkeren Antrieb, die Eltern zu beschuldigen und zu sagen, wegen euch geht es mir so. So, ganz egal, ob ich auf der Elternseite bin oder auf der Kindesseite, ganz egal, ob ich mich selbst anschuldige oder anderen die Schuld gebe, in beiden Fällen sind wir falsch. Wir können also die Beziehungen heilen. Der Streit entsteht, weil jeder sich für Gott hält, weil jeder an den anderen Ansprüche hat. Die einzige Lösung ist das Kreuz. Und so möchte ich noch einmal und immer wieder dieses Kreuz erklären, weil es ist die einzige Lösung, aus dieser Falle, in die wir hineingeboren sind, befreit zu werden. Deshalb kam Christus als Mensch und lebte auf der Erde ein sündloses Leben, weil er verbunden war mit dem Vater. Er kreuzigte das alte Leben, er kreuzigte die alte Natur, die sagt, ich bin Gott, die ja jeder Mensch geerbt hat. Er tat sie zusammen mit allen Sünden auf das Kreuz und nahm sie auf sich. Und in der Auferstehung schaffte er ein neues Wesen. Jetzt ich und alle anderen sind mit einer sündigen Natur geboren und wir brauchen ein neues Leben. Dieses neue Leben bietet uns Gott durch Christus am Kreuze an. Nur hier können wir es abholen, nur hier können wir es austauschen mit dem Alten. So, ich und alle anderen Menschen haben einen Werdegang, der aus der Idee, ich bin Gott, kommt und wir können aus dieser Idee nie etwas Gutes tun. Deshalb ist es gut, dass man das Böse sieht, weil dann weiß man, ist die Wurzel falsch. Ist das gut, was wir tun, dann mag es dieselbe Wurzel haben, aber dann können wir uns nicht erkennen, dass es was ist. Deshalb hat uns Gott die Fähigkeit gegeben des Glaubens. Unser Geist kann glauben, dass Gott für uns ein neues Leben gemacht hat, das er uns umsonst anbietet. Er kann es nicht in unseren Geist hineinbringen, weil der Geist ist ein geschlossenes System. Er kann es uns nur anbieten, dass wir es durch den Glauben annehmen. Und wenn ich es durch den Glauben annehme, dann bekomme ich ein neues Leben. Das heißt, ich gebe mein altes ans Kreuz und ich bekomme ein neues. Das Leben Jesu, was er vollkommen auf Erden gelebt hat, wird zu meinem Leben. Und jetzt, wenn ich nichts mehr Falsches getan habe in meinem Leben, muss ich mir noch Vorwürfe machen? Habe ich da noch Gewissensbisse? Nein. So, das neue Leben Jesu holt mich aus allen Gewissensbissen heraus, aus aller falscher Schuld. Weil der, der mit dieser Natur geboren ist, kann nicht schuldig sein für das, was er aus ihr heraus tut. Weil er kann ja nichts dafür, er hat sie angeboren. Deshalb ist die Gerechtigkeit Gottes auch gerecht, dass man jemandem, der völlig unfähig ist, eine einzige rechte Tat zu geben, ihm ein Leben zu schaffen, das ihm gegeben wird, damit er gerecht ist. Wenn jemand was dafür könnte, für was er tut, dann wäre die Vergebung nicht gerechtfertigt. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Wenn ich also aus dieser Natur eine einzige gute Tat tun könnte, dann wozu bräuchte ich dann Vergebung? So, wir haben also an diesem Punkt, Ganze müssen wir völlig klar sein. Wenn wir denken, wir haben Schuld, dann denken wir es nur, weil wir Gott sind. Weil nur ein Gott kann richten und Schuld zuweisen. Und weil wir zwar Sünder sind, aber ohne Schuld, weil wir nichts dafür können. Gibt uns Gott in seiner Liebe ein vollkommenes, neues Leben. Und das können wir aber nur dann annehmen, im Glauben, wenn wir unsere totale Unfähigkeit erkennen. Aber dieses neue Leben bringt auch dem, der andere anschuldigt, eine neue Befreiung. Nämlich, wenn Gott vergibt, indem er sagt, du hast mir nie etwas Falsches getan, dann, wenn ich dieses neue Leben annehme, weiß ich auch, dass auch der andere es mir nicht mir angetan hat, sondern meinem Erlöser, der das Ganze jetzt übernommen hat. Und damit kann ich meinem Übeltäter, meiner Mutter, meinem Vater oder wem auch immer sagen, du hast mir nie etwas Böses angetan. Du schuldest mir nichts. Du hast nichts auf deinem Konto, was du wieder gut machen könntest, auch wenn du mich missbraucht hast, körperlich, sexuell. Das ist die Kraft des Kreuzes. Nichts kann diese Kraft ermessen. Nichts kann das besser wie das am Kreuz. Hier im 1. Korinther befinden sich diese Worte. Denn das ab Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. So, das Kreuz ist unsere Lösung. Aber wir müssen den Glauben ausüben, um das Leben Jesu aufzunehmen. Und glauben, dass wir sündenfrei sind. Und dass wir auch glauben, dass so wie Gott uns sagt, du hast mir nie etwas Falsches getan, wir auch unseren Eltern und allen anderen, die uns was angetan haben, sagen können, du hast mir nie was Böses angetan. Das ist die Gabe Gottes am Kreuz. Fantastisch. Nun, es geht aber nach dem Kreuz weiter, weil wir müssen ja jetzt diese Menschen, die uns was angetan haben, auch lieben lernen. Weil wir leben ja vielleicht immer noch mit ihnen. Und so werden wir erkennen, dass wir Fehler ihnen gegenüber tun. Dafür brauchen wir wieder die Vergebung, weil wir machen den Fehler ja nicht, weil wir wollen, sondern weil uns diese Natur betrügt. Aber wir ersetzen diesen Fehler mit dem klaren Bewusstsein, oh, ich bin ein Kind Gottes, ich bin kein Gott. Und so können wir auch die Menschen, die uns vielleicht täglich begegnen und nerven, mit denen, die ihre Fehler nicht bekennen, die sich nicht ändern, dennoch können wir mit ihnen immer besser umgehen, weil sie ja nur das aus uns herausholen, was noch böse ist. Sind wir eines Tages völlig in der Wahrheit und befreit, dann holen sie, egal was sie Falsches tun, nichts mehr aus uns heraus. Und dann kann ich sagen, ich liebe alle meine Feinde. Weil dann bin ich ein freies Wesen. Weil egal welcher Umstand, egal welche Krise kommt, ich werde meine Feinde lieben. Das ist das Werk Christi aus dem Heiligtum, was wir zusammen in unser Herz hineinbringen. Ja, damit ist der neue Bund erfüllt. Damit kommt Christus als König in unseren Tagen und wird uns erlösen und umwandeln in eine neue Kreatur. Ruhe und Heilung in Beziehungen kann man nur bekommen, wenn man weiß, dass man ein Kind Gottes ist. Wenn man weiß, dass all dieses Elend diesem einen diese Natur zu verdanken ist und dass wir sie mit allem Möglichen entfernen wollen. Weil auch in der Geschichte des Josef zeigt Josef, dass er seinen Brüdern nichts nachträgt. Er fällt ihnen allen um den Hals und küsst sie. Aber eine ganz besondere Beziehung hat er natürlich zu seinem Bruder, der auch von seiner Mutter kommt. Das andere war nur vom Vater, die Brüder, man könnte es ja sagen, Halbbrüder, aber sein von derselben Mutter, der Benjamin, dem wirft er sich an den Hals und weint. So, wir können, so wie Josef, alle Menschen lieben lernen, wenn wir das Übel aus unseren Herzen entfernt haben. Und diese Krise, diese Endzeitkrise, muss uns prüfen, ob das auch unserem Leben bewerkstelligt ist. Ich möchte das erfüllen, was hier in Malachi steht, dass ich zu meinen Eltern, ob sie tot oder lebendig sind, mein Vater ist ja verstorben letztes Jahr, in meinem Geist eine Beziehung habe, das heißt, dass ich weiß, dass sie mir nichts schulden, sie haben mir nie was Böses angetan. Ich möchte keinen anschuldigen. Und ich möchte mich auch nicht anschuldigen für das, was ich den Kindern oder den anderen Menschen angetan habe, weil ich habe es immer mit einer guten Absicht getan, aber dennoch aus einem bösen und betrogenen Herzen. Deshalb will ich dieses betrogene Herz loskriegen, um eines Tages das Licht zu sein. Ein Individuum dieses Elias, der diese Botschaft bringt an die Welt, nicht durch Worte, sondern durch sein Leben, dass in ihm nichts mehr da ist, was eine Trennung, eine Lieblosigkeit zu seinen Mitmenschen aufrechterbringt. Das ist nur möglich, wenn ich im Glauben an Gott gebunden bin durch Christus und meine Mitmenschen am Ausgang meines Kanals habe, wo ich mit ihnen nur miteinander lebe. Möge Gott uns helfen, diese Krise zu nutzen, um das, was noch nicht heil ist in unseren Beziehungen, zu heilen. Dass wir keine Diskriminierung machen, ob der eine Maske trägt oder nicht trägt, ob er sich geimpft hat oder nicht. Ganz egal, wir lieben sie alle, weil sie können nicht unsere Feinde sein. Wir wollen zu ihnen, auch zu denen, die uns eines Tages schlagen und verfolgen werden, wollen wir eine Beziehung haben, der Liebe. Das heißt, ohne dass wir zwanghaft sind und ohne dass wir Rachegedanken haben und ohne dass wir irgendjemandem in unseren Gedanken auch nur einen einzigen Funken von Schuld zu schreiben, sondern dass wir frei sind und diese Freiheit in den Verfolgungen sich zeigen wird. So wie Christus sie alle lieben konnte, so möchte ich alle Menschen lieben, ganz egal, wer sie sind und was sie tun. Denn das allein ist die Erfüllung des Gesetzes. Amen.